Vater, du bist der heilig, heilig, heilige Gott, wie wir es gesungen haben. Und wir als dein Volk stehen vor Ehrfurcht vor dir, weil du ein verzehrendes Feuer bist, der es nicht ertragen kann, wenn dein Volk dich entehrt, wenn dein Volk zu deiner Schmach lebt. Und trotzdem dürfen wir uns in Gnade nahen, wir dürfen durch Christus zu dir kommen, voll Hoffnung auf dein Wort hören, weil dein Wort dein Gnadenerweis an uns ist, wo uns Christus offenbart wird und der Geist uns verändert. Und so bitte ich dich, sprich du heute zu uns als deinem Volk in deiner herrlichen Gnade, sprich zu uns, schenk du bitte Wiedergeburt, schenk du belebte Herzen, belehre du, überführe du, ermahne du, tröste du. Befähige du dein Volk, für deine Herrlichkeit zu leben. Vater, darum bitte ich dich aus lauter Gnade. Bitte schenk mir das Reden, gib mir einen Wächter auf meine Lippen, dass ich dein Wort gut und richtig, wahrhaftig predigen darf. Bitte gib mir eine laute Stimme, dass sie verständlich ist. Bitte wirke du dieses Wunder, dass dein Volk Christus in dieser Welt repräsentiert. Amen. Bevor ich euch den Predigttext sage, möchte ich mit euch diesen Predigttext in die große Heilsgeschichte der Schrift einsortieren. Wir schlagen die Bibel, machen wir es nur in unseren Gedanken, ganz vorne auf und kommen zum Schöpfungsbericht. Gott schuf den Menschen, Mittwoch haben wir es uns angeschaut, um ihn dieser Welt zu repräsentieren, als Ebenbilder Gottes zu leben. Und der Mensch fällt, rebelliert gegen Gott, die Ebenbildlichkeit wird verwüstet, hässlich gemacht. Und Gott beginnt einen Neustart mit Noah, radierte die Menschheit aus und beginnt mit Noah weiter, ein zweiter Adam. Und sagte Noah und seinen Nachfolgen, seinen drei Söhnen, ihr sollt die Welt bevölkern und wieder ihn zur Herrlichkeit leben. Und die Geschichte geht weiter. Wir lesen in 1. Mose Kapitel 11, die Menschheit versammelt sich und baut den Turm zu Babel, möchte sich selber zu Gott erheben und einen Weg zu Gott machen. Und die Menschheit fällt wieder von Gott ab. Und Gott macht wieder einen Neustart und er wählt sich den Abraham damals noch aus, einer der Götzendiener, aus den Götzendienern heraus, ruft ihn zu sich und sagt, in dir werde ich alle Geschlechter der Welt segnen. Du sollst ein Segen sein. Und er möchte mit Abraham, mit dem Volk, das aus ihm heraus entsteht, wieder eine Repräsentation machen in dieser Welt. Wieder eine Gruppe an Menschen, die für seine Herrlichkeit leben soll. Und er befreit dieses Volk einige Jahre später aus Ägypten, aus der Sklavenschaft, führt sie zu sich in seine Gegenwart, an den Sinai, gibt ihnen dort seine Gebote und sagt, lebt danach und ihr werdet mein Priestervolk in dieser ganzen Welt sein, denn mir gehört die ganze Welt, aber ihr seid mein Priestervolk. Und er führt dieses Volk unter viel Rebellion und Murren und doch führt er sie in das verheißene Land und sie kommen dort an dem Ort, wo Gott sagt, das ist mein Land in dieser Welt, wo ich repräsentiert werden soll. Und dieses Volk fällt ab und es kommen die Richter. Und jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das Volk fällt in tiefe, tiefe Sünde. Im Höhepunkt, dass das Volk sagt, wir wollen nicht mehr Gott als König, wir wollen einen eigenen König haben. Und es wird Saul als König berufen, Gott verwirft ihn, es wird David berufen und das Königreich blüht auf. Und es sagt, Jerusalem ist der Ort meiner Repräsentation. Sein Sohn Salomo baut den Tempel. Gottes Ort, Gottes Wohnung. Und das Reich kommt zu einem Glanz und zu einer Herrlichkeit, wie es nie gewesen war. Gott, die Königin von Saba, kommt und sagt, ich habe von dir einen Gott gehört. Kommt, um die Weisheit Salomos zu hören. Salomo regiert und am Ende seines Lebens verfällt er in viel Weiberei, in Habsucht, in lauter Gold. Und seine Söhne kommen, einer nach dem anderen werden König. Der eine ist gut, die meisten sind schlecht, nochmal ein guter. Und am Ende steht, dass Gott dieses Volk aus dem Land hinausschmeißt, sie erst das Nordreich, dann das Südreich ins Exil vertreibt und sagt, ihr dürft nicht mehr in meiner Gegenwart wohnen, wie er damals den Adam verworfen hat. Gesagt hat, ihr dürft nicht mehr in meiner Gegenwart wohnen, ihr habt versagt darin, dass ihr meine Zeugen, meine Repräsentanten in dieser Welt sein sollt. Und in diesem Tiefpunkt der Geschichte in Israel schickt Gott verschiedene Propheten, beispielsweise den Jeremia, der über viele, viele Kapitel eine schwere Last hat, sodass nicht mal der Prophet es tragen kann und seufzt, weil Gott sagt, das Gericht ist so, so schwer. Und er schickt den Hesekiel. Hesekiel ist einer von denen, der mit weggeführt wurde und dort in diesem Exil zu seinem Volk spricht. Und Hesekiel hat an dieses Volk, an diesem Tiefpunkt, ein Wort, er hat viele Worte, aber ein Wort, das wir uns heute anschauen wollen, und zwar in Hesekiel Kapitel 36. Das ist das Wort, das wir heute uns anschauen wollen, Hesekiel Kapitel 36. Mir geht es konkret um die Verse 24 bis 27. Ich möchte sie lesen, sobald ich sie aufgeschlagen habe. Hesekiel 36, 24 bis 27. Gott spricht in seiner Gnade durch den Propheten zu seinem Volk wunderbare, herrliche Worte. Gottes Wort in Hesekiel 36, ab Vers 24. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten. Und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und werde ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und tut. Sehr, sehr bekannte Verse. Ich möchte heute mit uns diese Frage stellen, in welche Funktion haben denn diese so wichtigen Verheißungen? In welchem Zusammenhang stehen sie? Und ich möchte uns diese Verse heute im Zusammenhang anschauen. Der Kontext beginnt im direkten Zusammenhang ab Vers 16. Ich möchte einen kurzen Überblick geben über die Verse davor. Da möchte ich diese Verse anschauen. Da möchte ich eine Zusammenfassung machen über die paar Verse, die noch danach kommen. Und dann möchte ich uns fragen, wie versteht das Neue Testament diese Verse und was haben sie für eine Botschaft für das Volk Gottes heute hier an diesem Ort und heute all die, die zuhören und die hier vor Ort sind. Vers 16, Hesekiel 36, Vers 16. Und das Wort des Herrn erging an mich, indem er sprach, Menschensohn, das Haus Israel wohnte in seinem Land und sie verunreinigten es durch ihre Wege und durch ihre Handlungen. Ihr Weg war vor mir wie die Unreinheit einer Frau. Das ist genau die Situation, die ich am Anfang der Predigt habe versucht zu skizzieren. Das Volk wohnt in diesem Land, aber es hat gegen Gott rebelliert und wegen seinen Sünden hat es Gott hinausgeschmissen. Er beschreibt es hier dramatisch mit den Worten Unreinheit. Wenn wir es anschauen, diesen Versen, dieses Wort Unreinheit kommt 1, 2, 3, 4, 5, mindestens 5 Mal vor. Das ist eins der Hauptwörter. Das Volk ist unrein. Unrein in dem Sinne, wie, so heißt es hier, eine Frau unrein ist in ihrer Unreinheit, in ihren Tagen. Was meint er damit? Warum ist eine Frau da unrein? Schlag mal mit mir auf, bitte, in 3. Mose, Kapitel 12. Hesekiel oder Gott bezieht sich hier auf das Gesetz und hat ein Gebot, erlassen das übrigens nicht nur für Frauen, sondern auch in gewisser Hinsicht für Männer gilt. 3. Mose 12, genau die ersten vier Verse. 3. Mose 12, die ersten vier Verse. Da lernen wir, erklärt uns Gott, was es bedeutet, dass das Volk bzw. die Frauen unrein sind. Ihr werdet gleich sehen, es geht darum, wer unrein ist, darf sich nicht zu Gott nahen. Kapitel 12, Vers 1. Und der Herr redete zu Mose und sprach, Rede zu den Kindern Israel und sprich, wenn eine Frau empfängt und ein männliches Kind gebiert, so wird sie 7 Tage unrein sein, wie in den Tagen der Unreinheit ihrer Krankheit wird sie unrein sein. Und am 8. Tag soll das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten werden. Und sie soll 33 Tage im Blut der Reinigung bleiben. Nichts Heiliges soll sie anrühren. Zum Heiligtum soll sie nicht kommen, bis die Tage ihrer Reinigung erfüllt sind. Darum geht es mir, zu zeigen, wer unrein ist. Und Hesekiel sagt uns, das ganze Volk ist unrein. Darf nichts Heiliges anrühren. Darf nicht zum Heiligtum kommen. Darf nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Weil Gott heilig ist, ein weiteres Schlagwort in unserem Text, weil Gott heilig ist, darf das Volk nicht mehr zu ihm kommen. Und das Resultat davon ist, Gott wird das Volk fort von sich treiben, wird es hinaustreiben, wird das Volk verlassen. Könnt ihr gern zu Hause machen, das Buch Hesekiel lesen, da werden wir am Anfang merken, wie Gott den Tempel Schritt für Schritt verlässt. Am ersten ist er im Allerheiligsten, dann ist er im Vorraum, dann tritt er auf die Schwelle. Und irgendwann steht er an einem Hügel überhalb von Jerusalem und verlässt die Stadt. Gott verlässt das Volk und das Volk muss das Land verlassen, ins Exil gebracht werden, weil es sich durch seine Sünden verunreinigt hat. Das ist die Situation. Vers 18 wird uns beschrieben in Hesekiel 36 wieder. Hesekiel 36, Vers 18. Da goss ich meinen Grimm über sie aus, wegen des Blutes, das sie im Land vergossen hatte, weil sie es durch ihre Götzen verunreinigt hatten. 19. Und ich versprengte sie unter die Nationen und sie wurden in die Länder zerstreut. Ich richtete sie nach ihren Wegen und nach ihren Handlungen. Hier sehen wir, dass Gott führt dieses Volk weg, weil es durch Götzen und durch Blut, das heißt durch Mord und Sünde, das Land verunreinigt hatte. Und dann in Vers 20, was ist das Resultat davon, wenn Gott sie wegführt? Und als sie zu den Nationen kamen, wohin sie kamen, da entweihten sie meinen heiligen Namen, indem man von ihnen sprach, dies ist das Volk des Herrn, aus ihrem Land sind sie ausgezogen. Und so weiter, mal so weit. Dieses Volk kommt nach Babel, in die Ferne, in die Fremde. Und was ist das Resultat dort? Das Volk, so heißt es hier in unserem Text, entweiht den heiligen Namen des Herrn. Gottes Name ist deswegen heilig, weil sein Name über allen steht. Er soll abgesondert von allen Namen sein. Er soll über allem Geschöpf, über jedem Menschen, über jeder Macht stehen. Aber es heißt hier, sie entweihten ihn. Dieses Wort entweihen, wir könnten es übersetzen mit, sie brachten ihn in Verruf. Die gute Nachricht, die Übersetzung macht es. Oder wir könnten übersetzen, dass sie ihn profan gemacht haben. Manche englische Übersetzungen übersetzen so. Profan, das heißt Gottes Name. Gott war nichts mehr Besonderes. Aber Gott sollte besonders sein. Gott war eben ein Götze wie der Baal und der Bel. Gott war ein Götze von vielen. Ja, mehr noch. Schaut mal, wie steht es hier? Sie haben ihn entweiht, indem man von ihnen sprach, dies ist das Volk des Herrn und aus seinem Land sind sie ausgewandert. Wir könnten übersetzen, das ist das Volk des Herrn, aber er hat nicht verhindern können, dass sie ihr Land verlassen mussten. Was für ein schwacher Gott das sein muss, der auf sein Volk nicht aufpassen kann. Da ist der unser Gott mächtiger. Und er hat sie weggetrieben in Jesaja 36 bis 38, lesen wir mal, nicht Babel, sondern Assyrien. Da kommt der Heeresführer von Assyrien und er steht vor dem Volk, vor Jerusalem, vor den Stadtmauern und sagt, hey, der König, der Gott von denen, wir haben ihn besiegt. Der Gott von denen, wir haben ihn besiegt. Der Gott von denen, wir haben ihn besiegt. Und jetzt glaubt ihr, euer Gott wird uns euch retten vor uns? Die Assyrer mussten wieder gehen und der Engel des Herrn brachte in einer Nacht 185.000 von denen um. Und sie mussten wieder abmarschieren. Aber Babel hat sie eingenommen. Und Gott kam in Verruf, hat gesagt, was ist das für ein Gott, der sein Volk nicht bewahren kann? Welch Schmach. Gott steht nicht mehr ganz oben. Gott steht nicht mehr auf Augenhöhe der babylonischen Götzen. Sondern Gott ist weniger geachtet wie die Götzen dieser Welt. Er kann sein Volk nicht bewahren. Welch eine Schmach für Gott, oder? Was geht wohl in Gott vor? Menschliche Gedanken. Was geht wohl in ihm vor, wenn er so von den Heiden, von den Nationen geschmäht wird? Sagt so ein schwacher Gott. Vers 21. Aber es tat mir leid. Könnt ihr verstehen, oder? Aber es tat mir leid. Und jetzt schaut mal, nicht es tat mir leid, weil mein Volk leiden musste, sondern was steht hier? Aber es tat mir leid um meines heiligen Namens wegen, den das Haus Israel entweiht hat unter die Nationen, wohin sie kamen. Manche Beobachtung, er sagt, wegen euch bin ich entehrt. Nicht die Nationen sind schuld, sondern ihr, weil ihr eine schlechte Repräsentation habt. Ihr habt veranlasst, dass ich euch als Strafe und Gericht weggetrieben habe. Und so seid ihr daran schuld, dass ich unter Nationen geschmäht werde. Es tut Gott leid, so heißt es hier, um seines Namens wegen. Was sein Name nicht geehrt wird, dass sein Name geschmäht ist. Schaut mal mit mir in Vers 22. Das ist ein wichtiger Punkt hier in diesem Text. Ich lese am Anfang. Darum spricht zum Haus Israel, so spricht der Herr, nicht um euretwillen tue ich es, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens wegen. Und Vers 23. Und ich werde meinen großen Namen heiligen. Vers 32. Nicht um euretwegen tue ich es, spricht der Herr, Herr, das sei euch kund. Gott rettet das Volk nicht wegen des Volkes, damit es halt nicht mehr in Babel so schlecht leben kann, sondern Gott sagt, ich rette, damit mein Name geheiligt werde. Paulus finden wir das, dass Gott uns erlöst hat zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Epheser Kapitel 1, Vers 3 bis 14. Gott rettet um seines Namens wegen, damit er geheiligt wird. Was tut er? Was tut er? In Vers 22, meine Übersetzung beginnt hier mit einem Darum, weil das Volk ihn entehrt hatte. Deswegen, darum spricht der Herr, er spricht zum Haus Israel, so spricht der Herr, Herr, nicht um euretwegen tue ich es, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt und Nationen, wohin ihr gekommen seid. Und ich werde meinen großen Namen heiligen, den ihr entweiht habt unter den Nationen in ihrer Mitte. Und Nationen werden wissen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilige. Gott sagt, ich werde meinen großen Namen heiligen. Mein Name ist nicht klein, vernachlässigbar, sondern mein Name ist groß und ich werde ihn heiligen. Heiligen meint jetzt wieder, ich nehme ihn und stelle ihn wieder auf die Position, wo er hingehört, nämlich nach ganz oben. Ich lasse ihn herausragend auf die besondere Stellung vor allen Namen stehen. Wir könnten auch hier das übersetzen so, ich werde meinen Namen als höchsten Namen präsentieren. Ich werde allen zu verstehen geben, ich stehe über allen. Und da ist keiner mir gleich. Der Herr steht über allen. Wir sehen auch in diesen Versen, wie deutlich und dramatisch er sagt immer wieder, ihr habt ihn entweiht, ihr habt ihn entweiht, ihr habt ihn entweiht. Und er wird sich heilig erweisen. Guckt mal in Vers 23 am Ende. dort steht, und die Nationen werden wissen, andere übersetzen, die Nationen werden erkennen, die Nationen werden wissen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr. Sie werden verstehen, erkennen, erfahren, er ist der Herr. Wann? Wenn ich mich vor ihren Augen, also so, dass sie es sehen, vor ihren Augen an euch heilige, das heißt heilig erweisen, wenn ich es so mache, dass sie es sehen werden, aber ich werde euch, mich an euch heilig erweisen, werde beweisen, dass ich, dass ihr mein Volk seid und dass ich es in der Hand habe, euch zu bewahren. Das werde ich so beweisen, damit es alle sehen und keiner mehr sagen kann, der Gott dieses Volkes ist ein schwacher und kleiner, profaner Gott, den wir vernachlässigen können. Nein, Gott sagt, ich werde dafür sorgen, dass jeder erkennen wird, wer ich bin, wer ich bin. Übrigens, das genau ist das Anliegen Gottes von Anbeginn der Menschheit. Das sind seine Ebenbilder, damit genau das sichtbar wird. Israel war Gottes Volk, damit genau das sichtbar wird, damit alle sehen, er ist der große König und Gott. Und wie tut er das? Dieses, er wird sich heiligen, er wird sich für heilig erweisen. Wie tut er das? Das führen uns eben diese Verse, die so bekannten Verse, Vers 24 bis 27 aus. Und die möchte ich jetzt mit uns anschauen. Im Grunde haben wir bisher den Kontext erarbeitet. Diese Verse haben dieses Anliegen, Gottes Heiligkeit in dieser Welt durch sein Volk zu beweisen. Gott möchte beweisen, dass er heilig ist. Und wie tut er es? Ich möchte kurz zusammenfassen und dann die Verse durchgehen. Er tut es darin, dass er sein Volk zurückbringt, beweist, schau, ich habe es in der Hand, ich kann mein Volk zurückbringen. Und dann stellt sich aber die Frage, okay Gott, bring sie doch zurück, was passiert dann? Ganz ehrlich, das Volk, und wir sehen das im Rest des Alten Testaments, Malachi macht irgendwann einen Strich drunter und sagt, hey, er hat euch geschlagen und zurückgebracht und ihr seid genauso wieder abgefallen. Wenn Gott das Volk einfach nur zurückbringt, dann wird es in ein, zwei Generationen, drei, vier, fünf Generationen wieder abfallen. Und wieder wird Gott entehrt. Und wieder werden die Nationen sagen, schau, was ist das für ein Gott? Der kann sein Volk nicht bewahren. Zurückführen alleine genügt nicht. Sondern dann sagt er weiter, ich werde es euch zurückführen. Ich werde euch reinigen, den Schmutz wegtun. Euch reinigen, das genügt noch immer noch nicht. Und ich werde euch von innen heraus neu schaffen. Euch von innen verändern, sodass ich euch nie wieder ins Gericht bringen muss. Dass es nie wieder mein Zorn über euch ausführen muss, dass ich euch nie wieder vertreiben muss und nie wieder die Nationen einen Grund haben werden. Dieser Gott ist schwach, weil er kann sein Volk nicht bewahren. Er wird sie zurückführen, er wird sie reinigen und er wird sie erneuern. Diese drei Punkte. Vers 24. Vers 24. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in das Land bringen. Und so weit mal. Gott wird, wie ich gerade gesagt habe, schon, er wird sich zurückbringen, er wird sich mächtig erweisen, dass er dieses Volk zurückführen kann. Übrigens, von Jesaja lesen wir das und auch in Esther, meine ich, in Israel, Entschuldigung, er tut es durch den Weltherrscher, darin, dass er den Weltherrscher gebraucht und er sie zurückführen lässt. Und Jesaja führt es so wunderbar aus, ich habe dich gebraucht, ohne dass du mich gekannt hast. Er ist in Gottes Hand und er führt sie zurück in dieses Volk und er sorgt dafür, dass sie dort bleiben werden. Vers 25. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Schaut mal von was? Von allen euren Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Gott sagt nicht, und ich werde euch halt reinigen, sodass ihr es gerade so schafft, sondern Gott sagt, ich werde euch reinigen von allen euren Unreinheiten. Vorher hatten wir gesehen, Unreinheit bedeutet, wir hatten es verglichen mit dem mit den Tagen einer Frau, das war der Grund dafür, dass Gott das Volk weggeführt hat. Und Gott sagt, ich nehme allen Grund davon weg. Ich reinige euch von allen Unreinheit und von allen euren Götzen. All das, was ihr sagt, der Herr steht nicht ganz oben, sondern es steht irgendwas über Gott. Sagt Gott, ich reinige euch davon. Alle euren Götzen werde ich von euch reinigen. Schaut mal in diese Verse. Vielleicht könnt ihr das überschauen. Wer ist der Handelnde? In Vers 25, was steht hier? Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und euch von allen Unreinheiten und von allen Götzen werde ich euch reinigen. Vers 26 geht so weiter. Und ich werde, Vers 27, und ich werde, übrigens in Vers 24 auch schon, wer ist der Handelnde? Es ist Gott, der Handelnde. Es ist Gott, der sagt, und ich werde handeln. Er wird das Volk reinigen. Er wird reines Wasser auf sie sprengen. Diese Formulierung reines Wasser kommt auch wieder von Mose, aus dem Opferkult von damals, als sie geopfert hatten. Beispielsweise in 4. Mose 19, das ist dieses Kapitel mit der roten Kuh, die musste verbrannt werden, dann musste ihre Asche mit Wasser vermengt werden. Und wenn dann einer eine Leiche berührt hat oder in einem Haus war, wo eine Leiche war, dann war er unrein, durfte nicht zu Gott kommen. Und dann musste dieses Wasser genommen werden mit einem Ysopbüschel und das Volk musste mit diesem Wasser besprengt werden. Und dann wird es rein dadurch. Und du wirst nicht dieses Wasser der Reinigung bekommt, der wird eben nicht rein. Und Gott wendet dieses Bild hier an und sagt, ich werde dieses Wasser auf die, die Kontakt mit dem Tod hatten, werde ich es sprengen und werde es reinigen. Werde es sprengen und werde sie dadurch reinmachen von ihren Götzen, von ihrer Unreinheit. Wir könnten so sagen, wenn wir das in einem Diagramm darstellen wollen. Das Volk war bei minus unendlich, dann hat es ins Exil geführt. Er bringt sie zurück und es reinigt er sie und jetzt stehen sie plötzlich bei null. Da ist nichts Böses mehr da, keine Götzen mehr, keine Unreinheit mehr. Aber Gott weiß genau, null genügt nicht, sondern Gott will sie ins Positive bringen und deswegen sagt er, ich muss noch gründlicher mich meinem Volk annehmen und noch gründlicher an ihnen arbeiten. Vers 26, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben und werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Gott nimmt sich das Herzen an. Was ist das Herz eines Menschen? Sicherlich hatten wir das schon immer wieder mal von dieser Kanzel gesagt. Ich möchte ein weiteres Bild gebrauchen, um das zu veranschaulichen. Wir kennen das vielleicht bei diesem Wetter, bei wechselhaftem Wetter, dann sagen wir unseren Kindern, zieht euch an mit Schichten, wie eine Zwiebel, oder? Dann könnt ihr ausziehen, eine Schicht, zwei Schichten, wie ihr braucht, wieder eins anziehen. Und die Zwiebel ist ein gutes Bild. Stellen wir uns den Menschen vor wie so eine Zwiebel. Und wir nehmen eine Schicht weg, und wir nehmen die nächste Schicht weg und die nächste Schicht und die nächste Schicht. Und ganz am Schluss kommen wir zu dem inneren Kern. Und wenn wir die Zwiebeln zu lange liegen lassen, wird er grün und dann fängt er an zu sprießen. Das wollen wir dann besser nicht, dann lieber vorher. Und dieser innere Kern, das, was das innen ausmacht, da, wo das Neue hervorwächst, das ist bei einem Menschen das Herz in der Bibelsprache. Das ist der innerste Kern des Menschen. Das, was den Menschen ausmacht, das ist das Herz des Menschen. Das heißt, wenn Gott sagt, ich werde das Herz des Menschen, ich werde ihnen ein neues Herz geben, dann meint er nicht, ich ziehe euch die Haut ab und gebe euch halt eine neue Haut, dass ihr von außen anders ausseht. Oder ich gebe euch ein neues Skelett, dass ihr halt kräftiger seid. Ich gebe euch neue Muskeln, dass ihr halt stark seid, irgendwas anzupacken. Sondern Gott sagt, ich beginne von innen her und gebe von innen ein komplett neues Sein, eine neue Existenz in euch hinein. Ich gebe euch ein neues Herz, heißt es hier, und einen neuen Geist in euer Innerstes. Das schaut mal, da haben wir das, den innersten Kern, das ist das Innere, das Herz. Der Geist ist in der biblischen Sprache ist das Denkorgan des Menschen. Das, was, wenn ihr so wollt, das ist ein bisschen kurz, aber wenn ihr so wollt, das Kognitive, des Menschen. Das ist ein bisschen kurz, so, aber vom Denken her wird der Mensch gesteuert. Jesus sagt einmal, denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen hervor böse Gedanken, Mord, Dieberei, Ehebruch, ... Sagt das hier in dem Fall, das Böse kommt vom Menschen hervor, aus seinem Inneren, aus seinem Geist kommt das hervor und bestimmt den Menschen. Das heißt, wenn Gott hier sagt, ich werde euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euer Innerstes geben, dann meint er, ich werde euch von Grund auf neu schaffen, von Grund auf neu machen und es erneuern. Ist das notwendig? Wir haben gesehen, ja. Weil wenn das Volk einfach nur reinigen, es würde sofort wieder 1, 2, 3 Generationen zurück ins Exil und Gott würde wieder verschmäht und verhöhnt werden. Es heißt weiter in Vers 26, ich lese nochmal diesen Vers, und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist in euer Inneres geben und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Für was steht Stein im Verhältnis zu Fleisch? Wenn wir rausgehen, da hinten liegen Steine ums Haus rum, uns einen annehmen, was ist an diesem Stein? Das Stein ist so ungefähr das Toteste, was es in dieser Welt gibt, oder? Wenn wir sagen würden, nimm dir als ein Freund einen Menschen, dann würden wir sagen, wunderbar, oder? Das lebt, mit dem kann ich interagieren. Ja, wir haben ein verlobtes Paar, so, ihr wisst, was es bedeutet, so gerade ganz aktuell. Wir anderen wissen das auch. Okay, und dann sagen wir, kein Mensch, sondern ein Baum. Ja, der lebt zumindest auch noch so, oder? So ein bisschen. Aber wir würden trotzdem sagen, Baum ist nicht Mensch, ja? Hoffentlich sind wir uns einig. Dann sagt aber, nimm einen Stein. Ein Stein lebt nicht mehr, oder? Ein Stein ist kalt, hart. Wer möchte mit einem Stein kuscheln? Vielleicht Obelix, das ist der Einzige. Alle anderen. Stein ist kalt und hart und tot. Und dann noch die Farbe, grau, oder? So. Ich meine, es gibt andere Steine, aber die meisten sind grau, das ist so leblos, tot. Das ist, Stein heißt tot, ein totes Herz. Ein totes Herz wie tot, die Tafeln am Sinai mit den 10 Geboten. Und er sagt, das nehme ich weg und ich gebe euch ein fleischernes Herz. Das könnt ihr euren Nebensitzer angucken, mal für den Backe kneifen, wenn der das zulässt. Wisst ihr, was ein fleischernes Herz ist? Das ist ein lebendes Herz. Das ist das Leben da. Das ist ein Herz, das schlagen kann. Fleisch hier nicht im Sinne von Tod, im Sinne von sündiger Natur, sondern Fleisch im Sinne von Leben. Gott wird Leben in den Menschen hineingeben. Gott wird die Menschen, wenn es nachher sind, geistig beleben, denn bisher waren sie tot. Und natürlich kann ein geistig totes Volk das Land nicht Gott repräsentieren. Natürlich geht das nicht. Wenn wir in Vers 27 dann lesen, werden wir sehen, dieser neue Geist, vermutlich sage ich euch nichts Neues, ist der Heilige Geist, der in das Volk Gottes hineinkommt und ihnen gegeben wird. Was wir bisher gesehen haben, der Heilige Geist wird in den Menschen von innen heraus sie neu beleben, wird sie nicht neu beleben, sondern wird sie grundsätzlich beleben, wird in ihnen Leben schaffen. Und was wird das bewirken, dass der Geist in ihnen Leben schafft? Vers 27, und ich werde meinen Geist, jetzt verstehen wir nicht ein neuer Geist, doch ein neuer Geist, aber das ist Gottes Geist. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben, und ihr schaut mal, und ich werde bewirken, dass sie in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und tut. Was heißt es, dass Gott das Volk von innen heraus neu belebt? Das bedeutet, Gott wird bewirken, dass wir in seinen Satzungen wandeln und seine Rechte bewahren und sie tun. Das ist, wenn wir Hesekiel durchgehen, übrigens der Grund, warum das Volk weggetrieben wurde. Wir können diese Wortpaarung Satzung und Rechte durchgehen in Hesekiel. Dann merken wir, Gott hat sie ihnen am Sinai gegeben, aber sie haben sie ständig gebrochen. Kapitel 11, Kapitel 20 beispielsweise. Wie darin, dass sie Götzen gedient haben. Und das ist der Grund, wieder Kapitel 11, Kapitel 20, dass er sie weggeführt hat ins Exil, weil sie seine Satzungen und seine Rechte nicht bewahrt haben. Deswegen hat Gott sie weggeführt. Aber jetzt plötzlich sagt er, ich sorge mich darum, dass ihr darin wandeln werdet, dass ihr mein Gesetz halten werdet. Wir könnten so sagen, die Menschheitsgeschichte bis hin zu Hesekiel, bis hin zu Christus, beweist bis hin zu heute, beweist, der Mensch hält nicht Gottes Gebote. Und dann aber diese so kostbare Verheißung, ich werde bewirken, dass ihr darin lebt. Gott nimmt sich seiner an. Kennt ihr diesen schwäbischen Ausspruch, alles muss man selber machen? Ja, das ist im Grunde das, oder? So, wann gebrauche ich diesen Ausspruch? Ich arbeite mit ein paar Leuten zusammen und es klappt halt nicht. Und so, einer sagt sich vielleicht 5 Minuten blöd angestellt, ist eine ganze Stunde Geschäft gespart, das stimmt auch. Und irgendwann aber kommt dann der die Arbeit beaufsichtigen muss und denkt sich, hey Leute, könntet euch entweder anstrengen oder es klappt halt nicht und alles muss man selber machen, oder? Alles muss man selber machen. Und das ist im Grunde, in der Bibel findet man diesen Ausspruch nicht. So, wir Menschen gebrauchen ihn schon ein bisschen herablassend, oder? Aber Gott in seiner Liebe denkt sich, hey, mein Volk, es haben wir bewiesen, ihr kriegt es nicht hin, oder? Jetzt mache ich es selber. Jetzt nehme ich mich dessen an, dass ihr heilig lebt, dass ihr für mich lebt, dass ihr Gott wohlgefällig lebt, dass ihr mich in dieser Welt repräsentiert, damit ich nicht mehr von den Nationen verschmäht werde. Ich finde, diese Verse sind eine so kostbare Wahrheit. Immer wieder, wenn es Zeiten gibt, wo der Herr ungehorsam aufzeigt in meinem Leben, und dann gibt es Zeiten, wo man denkt, Gott, der ist nur ungehorsam, da kennt ihr, oder? Nur ungehorsam, Rebellion und Unwille. Dann habe ich mir einen Kleber reingemacht, hier. Und dann ist es dieser Vers, wo ich sage, hey Gott, ich habe meine Hoffnung, dass es dahin kommen wird, dass mein Gehorsam vollkommen ist. Und selbst in meiner Zeit jetzt, dass du es schaffen wirst, weil du es verheißen hast, in mir Gehorsam, Nachfolge zu bewirken. Und diese Zeiten, wo Gott ungehorsam offenbart, was ist das für ein Bild auf ein selber, oder? Boden zerstört. Man weiß, man ehrt den Herrn. Man weiß, man hat auch Freude in dem Moment daran. Danach nicht mehr. Schämt man sich, findet es eklig für sich selber. Und dann aber dieses so kostbare Wort, wo Gott sagt, ich werde es bewirken. Ich werde es schaffen in dir. Und es ist so wichtig. Lasst uns nochmal herauszoomen. Gott hat dieses Volk dazu berufen und gesagt, ihr lebt, um mich in dieser Welt zu repräsentieren. Das Volk tut alles andere außer das. Und Gott führt sie weg und die Nationen stehen auf und spotten und sagen, was habt ihr für einen Gott? Wer ist dieser Herr? Wer ist dieser Yahweh, der euch nicht bewahren kann? Gott wird geschmäht, sagt, okay, ich beweise euch, es euch, ihr Nationen, ich werde es schaffen, mein Volk, dass es heilig lebt, dass es mich heiligt, und werde euch allen beweisen, das Volk hier hat den wirklich einzig wahren Gott, der sich vor allem beweist darin, dass er in ihnen schafft. All die Unreinheit wird abgewaschen, von innen her erneuert, und sie werden mir gehorsam leben. Es wird ein Volk sein, das in Herrlichkeit lebt für ihn. Wie bei Salomo. Salomo ist einer, der zeitweise ein florierendes Beispiel dafür war. Und die Königin von Saba kam, der Text benutzt es. Jesus sagt es, hey, schaut sie an. Sie kam, um die Weisheit Salomos zu sehen. Sie wird in Ewigkeit werden wir sie sehen, weil sie in Salomo Christus fand. Und weil er eine so Herrlichkeit nach außen für Gott gestrahlt hat. Und der unser Herr sagt, ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt, das hinausstrahlt in diese Welt, um Gott zu repräsentieren. Was ist die Frucht davon? Vers 28 bis 32. Was ist die Frucht davon? Diese Verse, ich möchte sie kurz lesen, ein, zwei Worte dazu verlieren. Und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Ihr werdet die Verheißung erben, das ich dem Abraham, Isaac und Jakob gegeben habe. Ihr werdet es erben, ihr werdet mein Volk sein, ich werde euer Gott sein. Das ist ein Ausdruck von, wir werden Gemeinschaft haben unter meinem Bund. 29. Und ich werde euch befreien von aller Ungerechtigkeit und ihr werdet das Getreide herbeirufen und es mehren und keine Hungersnot wird mehr über euch bringen. Und ich werde Frucht des Baumes und Ertrages des Feldes mehren, damit ihr nicht mehr den Schimpf der Hungersnot tragen unter den Nationen. Gott sagt, ich werde euch reinigen, das hatten wir, und ich werde euch fruchtbar machen und mehren. Die Formulierung aus 1. Mose 6, 1, 28. Ich werde euch fruchtbar machen. Hier im Bild von Essen. Ihr werdet gesegnet sein mit Speisen. Hier, wir verstehen ein irdisches Bild für geistliche Segnungen, geistliche Speisen, die wir in Christus haben und in alle Ewigkeit allumfassend. Gott sagt, verspricht das. Vers 29. Und ihr werdet euch an eure bösen Wege erinnern und eure Handlungen, die nicht gut waren, und werdet Ekel an euch selbst empfinden, wegen eurer Ungerechtigkeiten und wegen eurer Gräuel. Nicht um euretwillen tue ich es, spricht der Herr, das sei euch kund, schämt euch und werdet beschämt vor euren Wegen, Haus Israel. Und Gott sagt, wenn es so sein wird, ihr werdet Ekel an euch selber empfinden, über eure bösen Taten, werdet Ekel empfinden, werdet beschämt werden über eure Sünden. Übrigens, das in Vers 32 ist, wenn ich es richtig gesehen habe, der einzige Befehl in diesem ganzen Abschnitt. Der Abschnitt sagt nicht, schafft euch ein neues Herz. Der Abschnitt sagt nicht, folgt mir nach. Und der einzige Befehl in diesem Abschnitt ist, empfindet, schämt euch und werdet beschämt über eure eigenen Sünden. Das ist der einzige Befehl, den dieser Text uns hat. Warum? Weil in Buße Zugang zum Segen ist. Was ist die Botschaft und das Thema dieses Abschnittes? Dass durch die Unreinheit des Volkes Gottes heiliger Name in dieser unter den Nationen entweiht wird. Weil das Volk sündig ist, wird Gottes Namen entweiht. Und deswegen sagt er, nehme ich mich vor allen Nationen, meinem Volk an und rette sie. Und zwar nicht oberflächlich, nicht einfach Farbe neu auftragen, sondern Grund auf rette ich sie, erneuere sie und mache aus ihnen ein Volk, das für meine Herrlichkeit lebt. Das wird er bewirken. Der Heilige Geist ist derjenige, der es umsetzt. Er nimmt sich des Volkes an, er reinigt es, er belebt es und er wirkt in dem Volk Gehorsam. Das ist die Botschaft in diesem Text. Jetzt möchte ich vielleicht als zweiter Punkt, je nachdem, wie man erzählt, uns die Frage stellen, was hat dieser Text heute für eine Botschaft an uns? Für das Volk damals war, schämt euch über eure Sünden und werdet beschämt. Was hat dieser Text heute für eine Botschaft an uns? Ich habe neulich mit einem Freund gesprochen von der Bibelschule, der hat berichtet, dass einer aus seiner Gemeinde zu ihm gesagt hat, er hat die Hoffnung, dass sich bald dieser Text an Israel erfüllen wird. Wenn Israel in seinem Land dann aufblüht und Gottes erweckt, ist das die Bedeutung. Das hat dieser Bruder von dem Bruder so gemeint. Eine verbreitete Ansicht, bald wird sich dieser Text an Israel erfüllen. Das ist so schade, oder? So schade, wenn man denkt, diese wunderbaren Verheißungen gelten irgendwann in der Zukunft. Paulus sagt uns doch, so viele Verheißungen Gottes sind. In Christus ist das Ja und deswegen auch das Amen. Auch diese Verheißung in Christus gilt jedem, der in Christus ist. Gilt jedem, der in Christus ist. Ich möchte Dieser Text wird im Neuen Testament an keiner Stelle zitiert, aber er wird von mehreren Autoren angespielt. Das heißt, sie nehmen Phrasen daraus, zum Beispiel reinigendes Wasser und neuer Geist, nehmen Phrasen daraus und erklären uns diesen Text, wie sie ihn verstehen. Zum Beispiel von unserem Herrn Jesus. Ich möchte eine Stelle von unserem Herrn aufschlagen in Johannes 3 und ich möchte eine Stelle von Paulus aufschlagen im Titusbrief, wie sie diesen Text verstanden haben. Warum glaube ich, und nicht allein ich, sondern viele Ausleger, dass Jesus in Johannes 3 auf Hesekiel 36 anspricht? Ich möchte zunächst mal den Vers 9 lesen, Vers 9 und Vers 10 lesen. Wir sind quasi schon am Ende dieser Lehreinheit vom Herrn oder zwischendrin. Was sagt er hier? Er spricht mit Nikodemus und Nikodemus antwortet ihm, sprach zu ihm, wie kann das geschehen, das, was vorher erklärt wurde? Und Jesus antwortet und sprach zu ihm, du bist Lehrer Israels und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, bezeugen, was wir gesehen haben. Und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn wir euch die irdischen Dinge gesagt haben und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch die himmlischen Dinge sage? Jesus stellt diesem Nikodemus, ein Lehrer Israels, die Frage, hey, du hast keine Ahnung, was Wiedergeburt ist. Du solltest das aber wissen. Im Umkehrschluss, Jesus sagt, hey, schau mal, in deinem Alten Testament, da steht das drin. Du hättest das wissen sollen. Jesus bezieht sich also ausdrücklich in dem, was er sagt, auf das Alte Testament. Kapitel 3 in Vers 5 möchte ich lesen. Dort spricht Jesus und sagt zu Nikodemus, ich erzähle kurz den Zusammenhang, dass wir den wieder frisch haben. Nikodemus kommt zu ihm bei Nacht und sagt ihm, hey, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Die eigentliche Frage, die ihn bewegt, ist, hey, wie kann ich zu Gott kommen? Jesus sagt ihm, wenn du nicht von oben geboren wirst, dann kannst du das Reich Gottes gar nicht sehen. Und Nikodemus, ein Unverständiger, übrigens in Jerusalem, das heißt am Tempel, der heißt eigentlich an dem Ort, wo Gott ist, wo Gott wohnt, dachte er, sagt, hey, aber Moment mal, er sagt es nicht ausdrücklich, aber wahrscheinlich hat er es gedacht, ich sehe doch den Tempel. Und außerdem, das steht in Vers 4, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Eine rein irdische Verständnis. Wie kann ich geboren werden? Kann ich nochmal in den Bauch meiner Mutter zurückgehen? Ja, manche frisch geborenen Kinder in unserer Gemeinde, guckt es euch an, hebt sie neben die Mutter hin, wir wissen, das klappt nicht. Guckt uns Erwachsenen an, das klappt nicht. Vers 5. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht das Reich Gottes eingehen. Jesus spricht von Wasser und Geist. Es gibt keine Stelle im Alten Testament, die von einem Neuwerden mit Wasser und Geist spricht, außer Hesekiel 36. Ich werde euch mit reinem Wasser besprengen und ich werde euch einen neuen Geist geben. So sind sich die Ausleger einig und ich denke, sie haben recht. Jesus bezieht sich hier auf Hesekiel und sagt zu Nikodemus, hey, ich erkläre dir mal Hesekiel 36. Jetzt können wir von Jesus lernen, wie hat er Hesekiel verstanden? Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Jesus sagt, hey, ihr seid Menschen, irdische Menschen, ihr seid im Fleisch. Und das ist dieses Volk, das in diesem Land lebte und weg musste. Und Gott sagt, ihr müsst ein geistliches Volk werden. Ihr müsst ein geistliches Volk werden. Ihr müsst vom Geist geboren werden. Kapitel 4 könnten wir jetzt lesen, Vers 24. Gott ist Geist. Wir müssen in Ähnlichkeit wie Gott geboren werden. Und das ist die Botschaft heute an uns. Willst du, der du da bist, ein Leben für Gott leben, wenn du nicht wiedergeboren bist? Das geht nicht. Nur wer wiedergeboren ist, kann ein Leben für Gott leben kann, so heißt es hier, das Reich Gottes sehen und darin hineingehen. Manch einer wird sagen, okay, ich muss wiedergeboren werden. Aber wie kann ich wiedergeboren werden? Schau mal, was die Botschaft von Jesus ist. Wunder dich nicht in Vers 7, dass ich gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Wind und Geist sind im griechischen Text die gleichen Worte. Was Jesus sagen möchte ist, der Wind weht und du weißt nicht, woher er kommt. Der Geist wirkt und du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Wie kann ich von Neuem geboren werden? Das kannst du nicht. Das geht nicht. Du kannst nicht zu deiner irdischen Geburt beitragen. Du kannst nichts zu deiner geistigen Geburt beitragen. Es ist allein Gottes gnädiges Werk, das den Menschen rettet. In Hesekiel haben wir gelesen, werde beschämt und schäme dich über deine Sünden und rufe den Herrn um Rettung an und er wird dich retten. Jesus sagt uns, das ist die erste Botschaft, die er hat, wie er Hesekiel versteht. Das Volk kann nur dann für Gott leben, wenn es wiedergeboren ist. Römer 8, Vers 8. Die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Die Gemeinde, es braucht eine Wiedergeburt, um in Gottes Reich zu leben. Es braucht eine Wiedergeburt, damit Gott dich erneuert und damit er in dir schafft, dass du ihm wohlgefällig lebst. Sonst kannst du tun und machen, was du möchtest. Du wirst es nicht hinkriegen und irgendwann wird Gott, wie bei Israel damals, dich richten und dich wegtreiben, wie er Israel ins Gericht gebracht hat, spätestens bei der Wiederkunft Jesu in alle Ewigkeit. Aber die, die wiedergeboren sind, die, die zu Christus gehören, die haben eine wunderbare Verheißung und die möchte ich aus dem Titusbrief mit uns entfalten. Auch Titus bezieht sich auf diese Verse aus Hesekiel und ich möchte uns von Titus erklären lassen, wie er Hesekiel verstanden hat. Warum bezieht sich Titus auf Hesekiel 36? Es gibt hier in diesem Kapitel 2 und Kapitel 3 einige Verse, die sehr ähnliche bzw. gleiche Begrifflichkeiten verwenden, wie sie Hesekiel verwenden. Zum Beispiel in Kapitel 3 in Vers 5. Ich möchte euch das zeigen, was wir dort für Begriffe haben, die wir auch genauso in Hesekiel haben. Errettet er uns nicht aus nach Werken, die wir in Gerechtigkeit vollbracht hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, und schaut mal, und die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Geistes. Das ist wieder Waschung, Wiedergeburt und Erneuerung des Geistes. Und in Kapitel 2 gibt es noch ein paar andere Begriffe. Das sind Begriffe, die entnimmt Paulus im Titusbrief aus Hesekiel 36 und sagt uns, hey, was ich euch schreibe, schreibe ich mit Hesekiel im Hinterkopf. Das heißt, ich erkläre euch, wie ich Hesekiel verstehe. Gib mal mit mir jetzt in Kapitel 2, ich möchte dort in Vers 11 einsteigen. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend alle Menschen, und sie unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem letzten Zeitlauf. Die Gnade Gottes wirkt, damit wir nicht wie Israel in Gottlosigkeit und Unreinheit leben, sondern für Gott in Gottseligkeit, in Besonnenheit, losgelöst von weltlichen Begierden und so weiter. Das ist die Gnade Gottes. Wie tut sie das? Vers 13 beginnt mit einem Indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Indem dass wir warten auf, dass Christus kommt und sein Heil vollendet, mit dieser Hoffnung. Aber auch genauso im Rückblick, was hat er getan? Vers 14, der sich für uns gegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit loszukaufen, das ist auch von Hesekiel übrigens, um uns von aller Gesetzlosigkeit loszukaufen und sich ein Eigentum zu reinigen, das eifrig sei in guten Werken. Das heißt, Jesus Christus hat sich für uns gegeben, ist gestorben auf Golgatha und hat damit uns von aller Gesetzlosigkeit losgekauft und sich ein Eigentumsvolk gereinigt. Ein Volk, das in dieser Welt lebt, um ihn zu repräsentieren. Das hat Christus getan. Und das heißt es dann, dass eifrig sei in guten Werken. Das ist nichts anderes wie, ich werde machen, dass sie meine Satzung bewahrt und meine Rechte tut. Das ist genau das Gleiche. Und jetzt schaut mal Vers 15. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Lass niemand dich verachten. Wie bewirkt es Gott? Darin, dass ich ermahne, in der Predigt hier Titus, ermahne und überführe, dass Gott seinem Volk sagt, liebes Volk, lasst uns nicht in Gottlosigkeit, in weltlichen Begierden wandeln. Legt das ab. Lasst euch da reinigen, nicht den ganzen Körper, sondern die Füße. Lasst uns reinigen und besonnen, gerecht und gottselig leben in dieser Welt für ihn, damit er durch sein Volk gepriesen und verherrlicht wird. Kapitel 3, Vers 1. Erinnere euch, Obrigkeiten und Gewalten untertan zu sein, Gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemand zu lästern. Also das hat mich überführt in der Vorbereitung. Niemand. Da steht nicht, die Geschwister nicht zu lästern. Niemand zu lästern. Nicht streitsüchtig zu sein. Milde, alle Sanftmut zu erweisen gegen alle Menschen. Denn auch ihr seid einst unverständig, ungehorsam, irregehend, dient mancherlei Begierden, Vergnügen, führtet euer Leben in Bosheit, Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Güte und Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die wir in Gerechtigkeit vollbracht, wir getan hätten, sondern nach seiner eigenen Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland. Das haben wir uns von Hesekiel schon angeschaut. Den hat er uns gegeben. Und jetzt schaut mal Vers 7. Damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade Erbe würden nach der Hoffnung des ewigen Lebens. Damit wir von Christus gereinigt dieses Land erben. Das, wo Israel vertrieben wurde, den neuen Himmel und die neue Erde. Das sei gewiss, Vers 8. Und ich will, dass du auf diese Dinge bestehst, damit die, die Gott geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben, denn dies ist gut und nützlich für die Menschen. Das sagt er. Liebe Gemeinde, lasst uns darin leben, darauf bestehen, darin zu leben. Warum? Nicht aus eigener Kraft, sondern weil uns Gott seinen Geist gegeben hat, der uns bewirkt, dass wir seine Satzungen wandeln und sie tun und ihm darin nachfolgen. Was hatten wir heute für einen Text? Was haben wir heute für eine Botschaft gehört? Wir haben gesehen in Hesekiel, Gott hat sich ein Volk bereitet, das ihn repräsentieren sollte. Aber Gott entehrt dieses Volk entehrt Gott darin, dass die Nationen ihn verhöhnen und sagen, was ist das für ein schwacher Gott? Aber Gott sagt, ich will mich mächtig erweisen, darin, dass ich mein Volk sammle, es zurückbringe und es von Grund auf neu mache. Ich reinige sie, ich belebe sie und ich wirke in ihnen gehorsam. Und damit schafft er sich in dieser Welt ein Volk, das ihn verherrlicht. Ein Volk, das wiedergeboren ist, und ein Volk, das eifrig ist in guten Werken. Die Botschaft ist, Gott heiligt sein Volk durch den Geist, damit sie heilig für ihn leben und damit er beweisen kann, welche große Macht er in dieser Welt hat. Wir haben einen Gott, liebe Gemeinde, wir haben einen Gott, der es hinbekommt, sich in seinem Volk zu verherrlichen. Wir haben einen Gott, der sich groß macht. Er ist es, der es schafft. Wir haben gesehen, der Imperativ ist nicht, tut ihr, sondern der einzige Imperativ ist, beschämt euch über eure Sünden. Und er wird alles machen. Wir haben eine Botschaft gehört an jeden, der nicht zu Christus gehört. Ohne Wiedergeburt gibt es keine Hoffnung darauf, dass Gott das in dir schafft. Allein in Christus. Und er wirkt es in seiner Souveränität. Deswegen erkenne deine Sünden, rufe Christus an, glaube, dass er das in dir schaffen kann, was wir heute aus Hesekiel gehört haben. Glaube daran und bekenne das, dass du zu Christus gehörst. Gerne darin, dass du dich taufen lässt. Und für uns als Volk Gottes, lasst uns darauf vertrauen, dass Gott in uns schaffen wird, was ihm wohlgefällig ist. Gott ist mächtig, kräftig und es liegt ihm daran, seinen Namen groß zu machen. Und das wird er darin tun, dass er in uns Gehorsam, Nachfolge schaffen wird. Wie schafft er es? Darin, dass wir ihm vertrauen, dass wir in der Predigt sein Wort hören, darin erinnert werden, der Geist in uns eine Bestätigung schafft und der Geist in uns es wirken wird. Gott wird es schaffen, sein Volk zu verherrlichen, sich durch sein Volk zu verherrlichen. Amen. Jesus, nun möchte ich dich bitten, dass du in deinem Volk, in uns als Ortgemeinde genau das schaffst. Gib uns Vertrauen da rein und du wirst es schaffen. Bitte schenke das, dass wir für dich leben, damit du gepriesen wirst durch dein Volk. Amen.